Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 10. Folge. Die erste Staffel des Podcasts Zukunft Hotel nimmt seinen Lauf. Wir freuen uns ganz besonders, wir, das sind Marco Nussbaum und ich, Petra Hedorf war heute bei uns zu haben, aber gestatte mir bitte ein kurzes Lob. Wir sind dazu geschaltet unter der besten technischen Betreuung der TLDR Studios aus Hamburg. Marco ist dort vor Ort, lässt sich bestens bewirten und beköstigen. Aber ganz besonders natürlich dir, liebe Petra.
Cheers.
Liebe Petra, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns ab sofort duzen werden. Das gehört so in dieses Format hinein. Ich habe mich schon lange Jahre darauf gefreut, das machen zu dürfen. Du bist ein ganz besonderer Gast als oberste Touristikerin in Deutschland seit vielen langen Jahren, eine Konstante, die besonders wertvoll ist, auch in schwierigen Zeiten, in guten Zeiten, die extrem viel für uns getan hat und tun wird. Also insofern, was ist es besser, als mit dir diese erste Staffel zu beenden, der 10 Podcasts, und wir freuen uns sehr, dass wir dich bei uns haben.
Ja, erstmal vielen Dank und hallo. Danke an euch beide, lieber Otto, lieber Marco, in diesem famous, legendären Podcast heute mal der Talkgast zu sein. Natürlich hänge ich an euren Lippen. Ihr hattet ja schon einige Takes und freue mich da drauf und bin gespannt, was ihr eigentlich von mir wissen wollt.
Grundsätzlich ist natürlich so, dass, wenn wir dich jetzt schon mal vor der Flinte hier haben, dass wir natürlich ganz besonders wissen wollen, wie steht Deutschland tourismuswirtschaftlich da? Da kommen wir später noch zu. Was heißt das für uns in der Hotellerie? Du bist in Berlin, du bist politisch sehr vernetzt. Wie ist das in der politischen Altenordnung? Wie sehen wir im Augenblick die Iran-Krise? Alles viele, viele Themen. Aber bevor wir starten, ist eigentlich so die persönliche Frage von mir, Marco, wenn ich anfangen darf. Wie kommt man in deine Position? Wie sieht deine Biografie aus? Jeder kennt dich aus deiner Tätigkeit heraus, aber wenn du uns erlaubst, ein bisschen neugierig zu sein, wie ist der Weg vorgezeichnet gewesen? Ist es so etwa, also Ingrid Hartges hat uns erzählt, dass sie in der Kneipe angefangen hat zu kellnern und dadurch den Weg in die Gastronomie hineingefunden hat. War es bei dir ähnlich?
Ja, wie wird man eigentlich DCT-Chefin? Ich würde mal sagen, ich fange nicht in der Grundschule an, sondern ich habe eine klassische Karriere gemacht, in dem Sinne, dass ich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nach dem Abitur studiert habe in Augsburg. Bin also, damals hieß es noch Diplomkaufmann, habe das nie geändert. Also mein Abschluss Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Marketing und ökonomischer Psychologie, und da siehst du schon den Twist, es geht immer um den Kunde. Wie kommen Kaufentscheidungen zustande? Das hat mich während meiner Ausbildung im Studium beschäftigt. Ich bin dann nach kurzem Einstieg in einem Konferenzmanagement-Business von einem Jahr in den Einzelhandel eingestiegen und war bei dem amerikanischen Retailer Vorstandsassistentin in einer sehr männergeprägten Domäne im Einzelhandel. Damals hatte Wulle, so sagte man ja, 330 Kaufhäuser, Ladenlokale in Deutschland. Da gab es den 99-Pfennig-Artikel schon weit vor die Touristik, das erfunden hat. Low-Cost war da schon ein Thema. Was habe ich gemacht? Ich war im Real Estate, dadurch habe ich Deutschland und all die Standorte kennengelernt, bin mit dem Einkaufschef nach Hongkong, Türkei, weiß Gott wohin geflogen, habe also klassisch im Department Store viele Bereiche kennengelernt, vor allem aber, wie man im Management eigentlich Dinge organisiert, strukturiert und lose Einheiten von Standorten verteilt auf der Welt, zwar der Europastandort für Woolworth in Frankfurt, koordiniert und steuert. Als ich dann sagte, Jungs, was kann ich denn jetzt machen? Ich bin schon so lange die Assistentin. Da hat diese männerdominierte Managementriege gesagt, ja, aber da machst du doch gut, was willst du denn? Ja, so, time to leave. Und da bin ich in die Kultur durch einen Zufall. Damals hat Roland Berger ein Re-Engineering gemacht der Alten Oper in Frankfurt, auch betriebswirtschaftliche Prozesse eingezogen, also same structure, vielleicht so ähnlich wie die DZT, aber lokal an einem Ort, war ich 5 Jahre Marketing, Ticketing, Fundraising. Viele haben gesagt, Backstage, die Schlüsselstelle, das war spannend, 7 Tage die Woche. Theater ist ja ein Closed Shop und dann habe ich eines Morgens die FAZ gelesen. Ich war also nicht wie Ingrid Hartkes in der Kneipe. Ich habe die FAZ damals noch ganz klassisch offline gelesen und da stand internationaler Marketingleiter gesucht, Deutsche Zentrale für Tourismus. Honest, ich wusste nicht, was DZT ist und dachte, international, das klingt gut. Ich will wieder raus in die Welt. Ich möchte gern, ja, nicht nur an einem Haus in einem Standort operieren.
Wann war das?
Gesagt, getan, beworben. Das war 98. Okay. Ja, hatte ich schon, also ich habe 84 Abitur gemacht, schnell studiert, 4 Jahre. Und 98, 1. Mai, habe ich in Dresden dann begonnen. Da war der Travel Mart. Und da sagten die, wenn du hier anfangen willst, kommst du gleich mal nach Dresden. Und da habe ich dann tapfer in einem Hosenanzug allen guten Tag gesagt. Da war es noch nicht so mit Onboarding-Prozessen. Musste ich mich noch selber vorstellen, im Deutschland-Tourismus. Und von Tag 1 an habe ich gedacht, das ist toll, hier will ich bleiben. Und ja, so kam alles.
Wahnsinn. Vielleicht, Otto, ich habe mich ja auch riesig gefreut auf diese Folge heute, weil das total spannend ist. Ich habe ganz viel davon erzählt, wen wir heute als Podcast-Gast haben. Ich glaube aber, dass bei einigen Zuhörern oder Zuschauern DZT die Struktur noch nicht richtig klar und nachvollziehbar ist. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, Petra, ein bisschen was über die DZT zu erzählen. Was macht die? Was sind die Kernaufgaben? Wie groß ist die? Was kann ich als Hotelier eigentlich machen, damit ich davon profitiere von euch?
Super spannend. Danke, Marco, für die Frage. DZT, Deutsche Zentrale für Tourismus, German National Tourist Board. Jedes Land hat ja ein nationales Tourismusbüro. Ihr kennt vielleicht Tourespania, Enit, Atout France, also die Gebilde, die in Europa eben andere wunderschöne Reiseziele haben. Und hier heißt es Deutsche Zentrale für Tourismus. Wir wurden 1948, gleich nach dem Krieg, gegründet. 1949 hatte die DZT bereits erste Auslandsbüros. Warum? Um weltweit ein Bild zu zeichnen von Deutschland. Das war eher eine repräsentative Aufgabe auf dem Diplomatical Floor. Deutschland mit seiner neuen Werteorientierung als Geschäftspartner, als Kontaktpunkt in Europa zu präsentieren. Ja? Also damals schon in Tokio, in New York, wurden Büros gegründet in enger Zusammenarbeit mit den Botschaften und anderen Außenorganisationen, Goethe-Instituten etc. Also es gibt uns, wer rechnen kann, schon lange, weit über 70 Jahre. Und in diesen Etappen, Marco, hat sich unsere Aufgabe immer wieder verändert. Ja? Mit dieser ursprünglich repräsentativen Aufgabe hat mit der Industrialisierung des Tourismus, mit der Pauschalierung des Tourismus, mit den Josef Neckermännern, wie ich immer sage, dieser Welt, ja, mit dieser Veranstalterbindung, ja, auch international, sich eher eine Vertriebsorientierung ergeben. Plötzlich war die DZT ein international gefragter Ansprechpartner für Reiseveranstalter, die sich gebildet haben, ja, in USA, in Frankreich etc. Da waren wir das Bindeglied und haben auf diesen B2B-Plattformen, damals ganz stark Messen, die Plattform gebildet und waren der Marktplatz, wo deutsche Aussteller, Städte, Unternehmen aus der Touristik, Hotelpartner sich auf unserem Deutschlandstand präsentieren konnten. Also in den 80ern waren wir sehr vertriebslastig und sind, als ich gekommen bin, ja kurz vor den Nullerjahren dann in diese Digitalisierung reingegangen. Ja. Und das war schon auch so der Impuls zu sagen, der Kunde verändert sich, die Marktstrukturen, die Geschäftsmodelle verändern sich und wieder musste sich die DZT neu erfinden. Und wenn du mich fragst, was ist die DZT heute, dann ist sie ein komplexes Gebilde eigentlich zwischen Bund, Ländern in der föderalen Struktur, der ganzen Tourismuswirtschaft in der kompletten Customer Journey. Das können Freizeiteinrichtungen sein, Hotels, will ich gleich was zu sagen, Kettenhotellerie, Einzelhotels, das sind die Carrier, die Mietwagenanbieter, die sind alle in dem Gebilde DCT als eingetragener Verein hier Mitglied. Und wir sind, wenn ich die Rolle des Bundes anspreche, ein institutionell gefördertes Konstrukt, das aber gleichzeitig auch Wirtschaftspartner hat und eben im Verein ganz stark getrieben ist, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu suchen. Ja, also wir sind kein politisches Gebilde im klassischen Sinne, wir sind institutionell gefördert, aber das Wirtschaftsministerium, an das ich auch mitberichte, neben all den Organen, die wir in einem klassischen Verein haben, ist Zuwendungsgeber und aber kein Mitglied der DCT. Ja? Okay. Und unser Verwaltungsrat ist industrielastig, da gibt es eine Stimme Wirtschaftsministerium, eine Stimme Finanzministerium als Geldgeber. Und gleichzeitig aber eben auch von der TUI über die Bahn, die Lufthansa, Hotels, der DEHOGA, euer Präsident, DEHOGA-Präsident Guido Zöllig ist Vizepräsident. Wir haben einen Wirtschaftsminister qua Satzung. Das rotiert, sucht der Bund-Länder-Ausschuss aus, der im Board ist. Da sitzt Regine Sixt. Also ihr müsst euch das sehr, dass die ganze Breite des Deutschlandtourismus, die sich in dem Konstrukt DCT wiederfindet. Ja.
Kann ich das richtig verstehen, Petra, dass ihr Netzwerker seid, dass ihr Leute zusammenbringt und dafür sorgt, dass sie an einem Tisch sitzen? Ja, was die Aufgaben, wenn man, um das zu physisch zu fassen, du stehst morgens auf, gehst ins Büro, was ist so typisch so ein Arbeitstag von dir, wenn es den überhaupt gibt?
Vereinsduselei.
Ja, nee, sorry.
Nein,
ja?
Spaß jetzt.
Also entweder bin ich unterwegs in Deutschland, treffe Geschäftspartner, ja, und mache klassische Key-Account-Management-Aufgaben, Sales, Acquisition, Marketingpläne, Strategiegespräche. Ich bin hier im Haus, koordiniere meine Teams und führe die. Ich würde die DCT als mehr als ein Netzwerk bezeichnen. Wir sind ein Think Tank, wir haben ganz viel Business Intelligence, wir kaufen sehr viel Daten ein, wir sind datengetrieben. Unser Business Intelligence Dashboard hat über 2 Millionen Kundendaten. Wir wissen, wo kommen die Kunden her, was geben sie aus. Wir haben Kreditkartendaten, wir haben Mobilfunkdaten. Wir werten natürlich auch den Wirtschaftsfaktor aus, also welche Umsätze generieren, welche Gästegruppen etc. Wir haben einen großen Baustein an Datenintelligenz.
Wie kommt ihr denn an die Daten ran?
Aus dem leiten wir Strategien ab, bitte.
Wie kommt ihr denn an die Daten ran? Aber nicht mit Palantir oder sowas, ne?
Nee, wir kaufen die mit Emittenten, Visa, Mastercard. Mhm. Wir haben Bahndaten. Wir sharen sehr viel Daten mit Industry-Membern, anonymisiert oder auch nicht. Und wir haben natürlich auch Benchmark-Daten. Wir haben eine große Kundenuntersuchung, Realtime Online hier im Feld, ein Kundenbarometer. Wir haben ein Travel Industry Board, sind die 280 wichtigsten Reiseveranstalter, Reiseindustrie, die Big Shots, mit uns am Table vierteljährlich. Da werten wir auch aus, haben wir einen Business Climate Index im Incoming. Also die Aufgabe ist, in a nutshell, Gäste zu adressieren, dass sie nach Deutschland kommen und hier Urlaub machen, ein Geld ausgeben, eine schöne Zeit haben. Der zweite Baustein ist neben diesem Know-how, das wir für alle bereithalten, eben die klassische Markenkommunikation, will ich mal so sagen. Ja? In dieser Markenarchitektur in der föderalen Struktur gibt es ja 16 Bundesländer, die haben eine eigene Tourismusstrategie. Und über die gelegt versuchen wir, eine Architektur zu bauen, in denen einzelne Marken der Hotellerie, der Branchen, der Destinationen sich wiederfinden können, indem es eine stringente Markenkommunikation gibt. Und wenn ich was für mich in Anspruch nehmen darf, dass wir in den letzten 20 Jahren ein Gebilde geschaffen haben, das eine sehr interessante, sehr starke, sehr erfolgreiche Markenführung,
ja, das stimmt,
mit einer Markenarchitektur aufgebaut haben, in der eben die Assets der Marke sind. Ja. Ich will es nochmal versuchen zu erklären. Also Assets der Marke, das ist der Städtetourismus, das ist ein ganz starker Geschäftstourismus, das sind Radfahr-, Wanderwege, aber das geht über die Topografie hinweg. Das sind thematische Positionierungen, wo wir starke Angebote haben. Und es ist uns gelungen, Marktführer im Kulturreisesegment in Europa zu werden. alle Reisen der Europäer, egal wohin in die Welt, den größten Market Share hat Deutschland.
Ja, aber das muss man zurück auf die Vielfalt unterstreichen, bitte. Ja, weil, also ich kriege das ja zum Teil in den Ländern mit, wenn man sich Tourismusorganisationen anguckt, da sind viele noch denken, die Tourismusorganisation ist irgendwie eine Reservierungszentrale und die müssen einem Buchung bringen und sowas. Aber das ist ja viel, viel komplexer und vielschichtiger, was ihr da macht. Das ist ja irre. Und wenn man sagt, wir sind Marktführer in Europa, ja, das war mir jetzt nicht bekannt. Und ich finde, das ist einfach auch mal eine richtig gute Erwähnung wert, ja, dass man mal weiß, was passiert hier eigentlich.
Also der emotionale Markenwert von Deutschland. Ich wollte nur kurz noch auf Marco zu sprechen kommen und zu sagen, die Assets der Marke, ich glaube, als Deutsche erkennen wir die. Ja, was ist die DNA vom Tourismusstandort Deutschland? Das ist natürlich eine gewaltige Geschichte. Das ist aber auch etwas, was sehr geschützt ist und sehr ein Qualitätsreiseziel ist. Hohe Investitionen in Denkmalschutz, in Investitionen in Hotellerie, in Gastronomie. Wir haben ja eine komplette Infrastruktur im Land. Und die mit ihren Markenassets auch zu kommunizieren, das ist unsere Aufgabe international. Und der Markenwert ist ja nicht mehr der pünktliche, ordentliche Deutsche, der ernst seinem Business nachgeht. Das waren wir vor 20, 30 Jahren noch, wenn du auf Deutschland geblickt hast.
Die suchen wir vergeblich gerade an einigen Stellen.
Das macht uns so sympathisch, dass manches auch länger dauert zwischenzeitlich in Deutschland, wenn ich das mal kontern darf. Wer hätte gedacht, dass wir fascinating sind im emotionalen Markenwert, dass wir exciting sind, ja, wenn du von Deutschland sprichst. Also du hast einen hohen Erlebnisfaktor hier, du hast hohe emotionale Erlebniswerte. Unsere Kunden im Kundenbarometer, die geben uns eine 1,5 bis 1,9. Überleg mal, Schulnotensystem. Wir haben sehr zufriedene Kunden, die immer länger in Deutschland bleiben und die eine Menge an Wertschöpfung bringen. Ich will es jetzt mal auf den Tisch legen. Internationale Gäste, der Umsatz sind 78,6 Milliarden Euro. Machen wir uns mal bewusst, was das an Wertschöpfung ist. Das ist Faktor 4 im Vergleich zu manchen Ausgaben von deutschen Gästen. Ich will jetzt nicht alles über den Kamm vergleichen. Aber das heißt, internationale Gäste sind ein Stabilitätsfaktor für den deutschen Einzelhandel, für die Hotellerie und für die Gastronomie.
Und dann, liebe Petra, kommt der ausländische Gast aus London, der aus Middle East angereist ist. Über London kommt er nach Düsseldorf zur ITB. Entschuldigung, nach Berlin zur ETB und steht 4 Stunden in der Passkontrolle. Nur mal so Punkte, wo wir noch dran arbeiten müssen.
Ja, Otto, ich glaube aber noch mal, was wichtig ist zu unterstreichen, dass das jeder versteht, DZT ist am Ende dann auch für den Inbound-Tourismus verantwortlich, ja, oder? Das heißt, alles, was außerhalb von Deutschland ist, möglichst zu uns. Und ich finde, du kennst ja auch Rolf, mit dem wir da, der bei uns das liebe Vorstandsmitglied ist, ein guter Freund, der auf Usedom mit seinen Seetel-Hotels ist. Also ich habe neulich, oder das war letztes Jahr, weiß ich nicht, hatte eine Veranstaltung gehabt in Peenemünde. Ja, sehr historisch alles, hat die New York Phil eingeladen und Annemarie Mutter war irgendwie die Geigerin dort. Das war ganz, also das war irre. Und wenn man sowas sieht, was der Tourismus macht in den einzelnen Destinationen, dann ist das schon herausragend. Und dafür brauchen wir halt die DZT, um das auch gut zu vermarkten, im Ausland halt wieder, ne?
Darf ich noch eine Frage, einfach nur, um es abzurunden ein bisschen, was das Formale anbelangt. Wie ist die Abgrenzung der DZT zu den anderen Verbänden, Institutionen, Organisationen, Interessensgemeinschaften? Die haben ja einen riesigen Wust von unterschiedlichen Gruppierungen. Das sind, ich glaube, das 130 touristische Organisationen in Deutschland, die irgendwie alle miteinander vermengt sind. Die Schnittmengen, wir beide kennen uns zum Beispiel aus der Arbeit im Präsidium des Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft, BTW. Sag mal, wie würdest du dich da einordnen? Weil BTW ist für mich klar, das sind die obersten Touristiker in der obersten Bundesverband, der alle touristischen Organisationen zusammenfasst. Wie ordnet sich die Organisation jetzt von der DZT dort ein?
Also ich möchte mal sagen, dass wir mindestens auch in diesem Netz der Top-Akteure gut platziert sind. Tourismus ist ja immer Kybernetik, sag ich, ja. Also ich bin ja auch in den MINT-Fächern ausgebildet. Ich war auf einer Mädchenschule, aber da haben wir das auch gelernt. Also das ist ein Spinnennetz von Konstellationen, Relationen von vielen Knotenpunkten, Verbänden, Akteuren, Unternehmern. Und die sind alle, die haben alle Machtknoten. So, das ist ja Kybernetik, ja? Da ist nicht eine Machtzentrale. Und so habe ich das immer verstanden systemisch. Die DCD ist ein Knotenpunkt, der möglichst zu allen anderen Akteuren eine Geschäftsverbindung. Und die 64 Mitglieder ist das Who des Deutschlandtourismus, die hier mit uns an einem Tisch sitzen. Ich möchte hier nicht Spitzen oder irgendwelche Architekturen zeichnen, wer ist oben, wer ist unten. Für mich ist das ein Miteinander. Und mein Ziel ist es und war es von Anfang an, Verbände und Unternehmen für diese internationale Aufgabe an einen Tisch zu bekommen. Und alle Otto, die du genannt hast, sind auch bei uns Mitglied, sind es lange. Der DTV war mit ein Gründungsmitglied. Der DEHOGA stellt hier, ich glaube, ich habe 70 Geschäftsberichte der DCT gelesen. Die ersten 5 Jahre gab es keine. Immer war der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband auch mit am Tisch. Genauso wie die Kammern, ja, DHK, die großen Wirtschaftskammern zu Frankfurt, zu Hamburg, zu Berlin, die waren immer schon hier mit im Haus. Heute ist der DHK einer der großen Spitzenverbände, eben, der alle Unternehmen als Mitglied hat, hier sehr prominent mit am Tisch. Wir haben von der Bustouristik über die Veranstalter, BTW hast du angesprochen, DAV, Deutscher Reiseverband, also alle sind sie hier mit uns am Tisch. IHA, DEHOGA, finde ich, sind, wenn du jetzt mal den Kunde in seiner Gesamtheit siehst, natürlich ganz wichtige Akteure. Warum? Weil Übernachtung und Verpflegung, An- und Abreise und das, was vor Ort passiert, eben ja essentiell ist für dieses Narrativ. Warum sollst du nach Deutschland kommen? Germany Simply Inspiring, das sind wir alle. Das ist die Gastgeberkultur, das ist ein Unternehmertum, das ist die Professionalität und Profession aus Leidenschaft, die ja jeden Tag neu unter Beweis stellt und internationale Gäste willkommen heißt. Also diese Willkommenskultur in den verschiedenen Bausteinen der Touristik am Tisch zu haben, einen Common Sense zu haben. Was ist die Geschichte, die wir im Ausland über unser Land erzählen für diese Marke, die Markenführung, die ich ja treuhänderisch für uns alle mit übernehmen darf? Das geht nur im Miteinander. Ja, also vom Rollenverständnis.
Das ist das, was Marco eben gesagt hat, dass die Bedeutung auch des Tourismus von außen, wie uns die Welt sieht, dass da kommen wir gleich nochmal auf die aktuellen Geschehnisse, aber dass wir als der Safe Haven Heaven und Haven sind, dass also in Deutschland Qualität geliefert wird und wir im Messewesen wirklich führend sind, bei internationalen Kongressen führend sind. Es gibt bestimmt coolere Destinationen wie Dubai, wo es wärmer ist und schöner, aber gerade im Augenblick nicht. Das ist das, was wir, glaube ich, hier herausarbeiten können. Wenn ich vielleicht den Schwenk, Marco, jetzt mal mache.
Ja, warte mal ganz kurz, Otto. Ich will da eins sagen, weil ich finde das Simply, was war das, Petra? Simply Inspiring oder was war das?
Der Markenclaim ist Germany Simply Inspiring.
Ja, genau. Das finde ich super. Und ich finde, das muss auch mal jetzt gegen diese ganzen negativen Gedanken und den Schlechtmacher-Trend da gegenübergestellt werden. Ja, was wir sind, was wir machen können, was wir anbieten. Ich glaube, wir brauchen so ein bisschen mehr positives Gedankengut und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und dürfen nicht immer alles nur schlecht reden. Ja, weil das ist schon, der Deutschlandtourismus ist schon beachtlich. Das ist schon richtig beachtlich, ja, sehr gut.
Naja, also ihr wisst, dass wie viele Millionen Arbeitsplätze dran hängen.
Ja, genau.
Ja.
Das gerade wird der DRV hat gerade rausgegeben, das war jetzt gerade online, dass wir 2,9 Millionen Beschäftigte haben. Wir sind fast 7 oder 9% von Bruttosozialprodukt, die hier erwirtschaftet werden. Wir haben fast 25 Millionen Übernachtungen im Jahr in Deutschland, die in allen Segmenten dort erwirtschaftet werden. Und das ist schon ein Brett. Also das in der föderalen Struktur, die wir in Deutschland haben. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja Länder wie England und Frankreich, die extrem jetzt ihr Zentrum haben, die Hauptstadt mit den meisten Übernachtungen. Wir sind ja komplett breit aufgestellt. Das geht einmal quer durch ganz Deutschland. Das ist ja auch die Stärke, dass wir nicht nur ein Zentrum haben, sondern viele sehr unterschiedliche Angebote.
Ich würde gern zwei Stichworte nutzen wollen heute in dem Talk, weil es geht ja um Hotels. Ihr seid der Hotelverband. Und die Marco hat es ja gesagt, weiß denn jeder, was die DCT macht? Danke, dass ich so ein bisschen auffächern durfte. Was natürlich, glaube ich, schon auch nochmal wichtig ist, ist, wenn wir jetzt auf Zukunft blicken und die Herausforderungen, die ja die Branche hat und auch die Hotellerie, ja. Knappe Margen, Umsatzschwierigkeiten, würde ich schon gerne nochmal, nicht weil ich die DCT-Chefin bin, sondern weil ich fundiert und faktenbasiert sagen kann, ich wünsche mir, dass wir noch mehr internationalisieren, aus vielerlei Dimensionen. Das erste ist der Wirtschaftsfaktor, habe ich gesagt, ausländische Gäste geben deutlich mehr Geld aus. Also das ist substanziell nachhaltiger, einen Gast aus dem Ausland zu haben. Er bleibt länger, möchte ich auch mit dem Vorurteil aufräumen. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer von internationalen Gästen aus Übersee, 10 Nächte in Deutschland. Aus Europa 6,7, aus Deutschland eher weniger. So. Zweiter Punkt, denke ich, was uns gut ansteht, ist auch diese Internationalität und diese Permeabilität zwischen deutschen Gästen und internationalen Gästen am Standort, in den öffentlichen Räumen auch zu befördern. Ja? Was du kennst, kannst du weniger ablehnen. Und diese Begegnung, die der Tourismus ja auch als Brückenbauer ist, das andere, das Fremde, auch in Gesellschaften zu tragen und mit einer Willkommenskultur, die eure Hotellerie, unsere Hotellerie ja auch sendet und lebt, zu verbinden, das ist für mich, Habeck hat mal gesagt, das ist eine Friedensindustrie, das ist ein großes Wort, aber das ist ein tägliches Miteinander, das eben nicht in einer Deutschtümelei, sondern in einem offenen, toleranten Raum stattfinden kann, und das ist sicherlich der Tourismus. Also Internationalität ist immer auch stabilisierend. Sie ist gut für die Entwicklung vom Einzelhandel. Internationale Gäste, 21% der Wertschöpfung geht in den Einzelhandel. Wenn ich in die Daten schaue, 14% Hotellerie, 1% mehr in die Gastronomie, aber 21% im Einzelhandel. Ohne internationale Gäste veröden auch diese Shoppingmeilen. Heute muss niemand mehr aus irgendeiner Region als Tagestourist für einen Wintermantel in eine Stadt fahren. Ja, um es jetzt mal so
zu bebildern. 21% Petra, für den Einzelhandel.
21% geht in den Einzelhandel.
Und dafür wird die Hotellerie mit einer Bettensteuer belegt. Herzlichen Dank für die Matratzenmaut. Ja, super.
Du hast mir gerade den Gag weggenommen. Ich wollte das ganze Zeit loswerden. Das ist immer super. Und bei uns zahlen die Gäste die Matratzenmaut und alle anderen Industrien, die profitieren dann von unserer Arbeit.
Aber der Spruch mit der Internationalität ist gut. Wir haben früher mal gelernt bei uns, als ich klein war, schon im Hotelbereich, Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Das hat sich so durchgezogen und Super. Das ist tatsächlich so. Ja.
Ja, also das möchte ich einfach sagen, dass gerade in Zeiten, in denen sich geostrategisch, geopolitisch die Welt doch wieder so verkantet, dass wir... haben wir einfach auch nochmal diesen Anspruch als Gastgeber, Gäste auch aus der Welt zu adressieren und sie willkommen zu heißen. Das ist der eine Punkt. Der zweite, den ich nochmal im Gedanke mit euch teilen möchte, ist, ich würde gerne diese Informationen, aber gleichzeitig auch das Know-how, das wir haben über internationale Gäste, über Vertriebsstrukturen, über Kanäle, Buchungskanäle, über Kundenverhalten, stärker noch in die Hotellerie geben. Uns verbindet ja eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, aber ich glaube, das Internationale, das kann jetzt schon auch nochmal ein Trigger werden, auf Zukunft zu setzen und sich da auch stärker noch neben dem deutschen Gast, da bin ich gar nicht gegen, ja, ich will das gar nicht werten, ich sage nur, für Wachstum und Wachstumspotenziale brauchen wir mehr internationale Gäste. Deutschland hat 20% internationale Gäste, 80% more or less ist der deutsche Gast. Italien, Spanien, Frankreich hat viel mehr internationale Gäste. Okay, fair enough, eigentlich den Deutschen. Ja? Wir sind ja die Reisenden und Urlaubsmacher in Spanien, in wo auch immer, im Mittelmeerraum. Und die tun sich da leichter, weil die beackern einen Markt, Deutschland, und haben 50, 60% ihrer Kunden aus unserem Quellmarkt, aus unserer Homebase Deutschland. Mhm. Während wir ja so viel internationale Märkte haben, um 50% des Aufkommens zu generieren, haben wir 6 Länder, in denen wir werben. So. Und warum? Weil das natürlich nach dem Krieg historisch für uns sehr viel schwerer war, das alles neu aufzubauen und zu strukturieren.
Welche Länder sind das, Petra?
Bitte?
Welche Länder sind das?
Also Nummer 1 ist, jetzt machen wir Wer wird Millionär? So.
Ich habe keine Ahnung.
Otto weiß es.
Otto hat die Niederländer. Gäste mit.
Es sind die Niederländer. Als Rheinländer weiß er das. Also den größten Market Share haben die Holländer von 85 Millionen Übernachtungen, sind 13 Millionen aus den Niederlanden. Holland ist ja nur eine Provinz, also die Niederlande. Dann kommt schon USA, Schweiz, dann USA, dann UK, Frankreich, Spanien, Italien und so weiter. Ja, Österreich ist, glaube ich, auf 6 noch. Genau. So, das heißt, wir haben mehr Länder, in denen unser Marketing-Money natürlich auch spielen muss. Und wir haben dadurch aber auch eine andere Resilienz. Weil wenn ein Land hustet oder Kaufkraftprobleme hat, können wir trotzdem aus vielen anderen Ländern eben weiterhin auch Gäste empfangen. Ja? Also es war schon auch eine strategische Entscheidung, zu diversifizieren. Und wo ich große Chancen sehe, noch mehr Geschäft zu generieren, ist auf alle Fälle der asiatische Raum. Südostasien.
Aber da sprechen ja alle schon lange von, dass der Asiate irgendwann mal reist und noch mehr kommt und wir eigentlich überrannt werden von dem asiatischen Tourismus. Davon merkt man bisher eigentlich gesagt nicht so viel. Ne?
Oh, Einspruch euer Ehren.
Ehrlich
also
jetzt?
China. Ich habe 2002 das DCT-Büro, damals noch ein Delegiertenbüro, eröffnet in Peking. Da sind ja die ADS-Verhandlungen gelaufen. Approved Destination Status, dass du überhaupt als Chinese in der Gruppe reisen durftest. Heute haben wir ja ganz viel FIT-Geschäft. 80% der Chinesen, die zu uns kommen, sind individuell Reisende mit hohen Spendings. Und wir sind, das glaubt mir keiner, aber es ist proved and stamped, wir sind das Nummer 1 Outgoing-Reiseziel in Europa.
Echt?
Also im Volumen, nicht nur in der Beliebtheit. Wir haben eine ganz starke deutsch-chinesische Verbindung im Tourismus, weil wir eins der ersten Länder waren, das diesen ADS-Status bekommen hat und auch sehr strategisch über 2 Jahrzehnte jetzt dieses Geschäft im großen Netzwerk von Trip.com bis hin zu den anderen OTAs aufgebaut haben.
Das erstaunt mich jetzt, weil wir Deutschen sind jetzt nicht unbedingt dafür berühmt, besonders freundlich bei der Visavergabe zu sein. Das ist doch ein ganz entscheidender Faktor, dass also andere Länder uns gegenüber hier Vorteil haben, oder nicht?
Oder ist das Quatsch? 70% der Chinesen, die nach Deutschland kommen, ich sag gleich was dazu, kommen nicht mehr für eine Europareise, sie kommen explizit nach Deutschland. Und es gibt 3 große Visa-Emittenten, wir untersuchen das ja gerade im Auftrag des Wirtschaftsministeriums, Frankreich, Deutschland und Spanien sind die größten Visa-Emittenten. Aber uns trennen vom Volumen nicht Tausende von Zahlen, sondern wir vergeben keine Multiple-Entry-Visa oder sehr selten. Also, dass du ein Visum hast und dann kannst du mehrmals kommen oder du kannst, gibt es ja ABC-Typen von Visa-Kategorien. Ich will jetzt keine Visa-Vorlesung halten, aber du siehst, dass wir haben auch keine viel schlechtere Ablehnerquote. Das muss ja heute alles öffentlich transparent in Eurostat veröffentlicht werden. Aber wir vergeben weniger Mehrjahresvisa. Franzosen zum Beispiel, wenn du einmal durch den Prozess bist, dann vergeben die haben höhere Quoten, mehrjährige Visa zu erteilen. Das ist natürlich auch ein Kundenbindungsinstrument. Und ja, Visa war während Corona wirklich ein Bottleneck. Es gibt punktuell in den verschiedenen Visa-Zentren in China, gibt es ja mehrere Konsulate, auch unterschiedliche Wartezeiten. Aber wir haben ja im Schengen-Kodex für EU-Visa-Verfahren gesagt, im Timeframe von 31 Tagen musst du durch den Prozess durch sein. Und das alles kannst du sehen, wie das passiert. Ja, wir sind sehr gründlich. Das persönliche Erscheinen und die Digitalisierung der vorgelagerten Prozesse nimmt jetzt erst Fahrt auf. Ihr seht, ich versuche es diplomatisch auszudrücken.
Ja.
Und es gibt ja jetzt extra Money, dass diese vor allem auch für Arbeitsvisen hier eine Beschleunigung stattfindet. Aber ganz klar, Digitalisierung ist hier auch der Game Changer. Ja?
Jetzt mal ein bisschen aktuellen Bezug, weil so ein bisschen angemachte auch der Tagespolitik der aktuellen Geschehnisse einzugehen. Wie siehst du den ganzen Konflikt jetzt im Iran mit Middle East und den arabischen Staaten? Ramadan ist, glaube ich, morgen oder übermorgen zu Ende. Danach fängt die Reisezeit wieder an. Rechnest du damit, dass wir vermehrt jetzt die so wichtigen arabischen Reisegruppen bekommen? Gerade für die Fünf-Sterne-Hotels in Deutschland, die sind wahnsinnig wichtig in den Big Seven. Oder, wir haben bei der Präsidiumssitzung von BTW gesessen, da wurde schon vom Corona-Effekt gesprochen aus diesen Rändern, dass also dort nicht mehr gereist wird. Wie ist so deine Einschätzung dazu?
Also wir haben in Dubai ein Büro gemeinsam mit der Außenhandelskammer. Ich habe dort zwei MitarbeiterInnen, also zwei Damen sitzen, die Locals sind, lange in Dubai leben. Willst mal so sagen, lass uns das versuchen, ein bisschen aufzufächern. Natürlich brauchst du Kapazität, du brauchst Seat Capacity und du brauchst eine Airline-Verbindung, die stabil ist. Nun erleben wir ja durch das Bombardement, dass sich das täglich ändert. Im Moment waren wir ja mit den Rückholaktionen beschäftigt, der vielen deutschen und anderen Gäste. Dafür war die Kapazität ja auch genutzt worden. Sobald sich diese Flugverbindungen von VAE nach Deutschland und Europa stabilisieren und auch wieder da sind, wird die Nachfrage sehr schnell wieder da sein. Otto, am 19. ist Zuckerfest, also da endet Ramadan. Und in der Tat, wir sehen in unseren, ich habe Zugang über Amadeus in die GDS-Systeme, ich kann wöchentlich sehen, was passiert. Wir haben natürlich Cancellations, wir haben Postponing, aber noch nicht massiv. So. Das hängt natürlich, und die Airlines versuchen ihre Kunden ja auch Woche für Woche da zu halten und zu sagen, noch ist der Flug in Operation und so weiter und hoffentlich können sie auch fliegen. Also will sagen, ich glaube, dass wir ja in all den Krisen, die wir leider jetzt erleben mussten und müssen, sehen, dass sehr schnell sich die Nachfrage auch wieder stabilisieren kann. Also das sehe ich und das höre ich aus Dubai, Abu Dhabi und so weiter, von unseren großen Reiseveranstaltern und auch von diesen ganzen Local Communities. Die wollen reisen und nach Ramadan reist man auch so. Nun war Ramadan ja sehr früh, also haben wir schon noch den Sommer, wo ja Deutschland sehr beliebt ist, ob der Temperaturen und weil es einfach bei 50 Grad zu heiß ist, gehen die eben regnet. In andere Länder, ja. Weil es regnet. Wir haben auch schöne Sommertage, aber die Sehnsucht auch nach Deutschland zu kommen und als eins der Love Brands ist Deutschland nach wie vor gesetzt. Ja? Wir haben natürlich einen zweiten Effekt, das ist der Hub, das ist diese Stopover-Funktion aus Südostasien und China und Australien, die kommen ja über Dubai oder die anderen zwei Hubs in VAE und um dann nach Europa und Deutschland zu kommen. Von unserem Geschäft aus Asien ist das ungefähr ein Drittel, das über dieses Kreuz kommt, also nicht über die Direct Flights. Also will sagen, wir haben Flugroutenveränderungen, wir haben Flugroutenverlängerungen, das sind natürlich alles Issues. Mich triggert der Ölpreis mehr, zu sagen, wie hoch ist der Kerosinpreis und was macht das mit den Flugpreisen? Ja, und da sehen wir auch, wir kaufen Forward Keys ein, das ist der Flight Monitor, da sehen wir die Preisentwicklung der Flüge, wir sehen die Paxe, die Auslastungen etc. Das ist jetzt auch im Amadeus-Frame, sie haben Buy-In. Dieser Flight Radar ist ja gekauft worden von Amadeus und machen gerade einen Deep Dive mit unseren Marktforschung und Business Intelligence. Was will ich sagen? Natürlich hat alles Effekte. Und wenn wir über Asien sprechen, hoffentlich nur kurzfristige, will ich sagen, Sicherheit ist nach wie vor einer der größten Issues, vor allem für Asiaten und Amerikaner. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Da ist der Concern, auf der Fernreise Sicherheitsissues zu haben, größer. Und natürlich gibt es auch diese Reisewarnungen, die wir immer wieder erleben, die dann sofort Versicherungsfälle auslösen und dann Tour-Operator ein Rerouting machen. Das klingt jetzt alles düster. Ich habe im Moment keinen Anlass. Natürlich ist es furchtbar, ja, und aktuell für die Menschen entsetzlich und unzumutbar. Aber noch sehe ich nicht, dass wir einen Riesenloss für den Sommer haben. Da müssen wir in 4 Wochen nochmal sprechen. Und nicht, weil ich es postpone, sondern weil die Indikatoren im Moment noch nicht so massiv sind. Keep the fingers crossed. Ja?
Also ich kann andersrum nur sagen, dass es natürlich auf der anderen Seite, also ich möchte jetzt nicht als Kriegsgewinnler hier reden, aber man hat natürlich, der Marco hat es eben angedeutet, Rolf Selige-Steinhoff mit den Seetel-Hotels, also du merkst es, ich sitze gerade in einem Hotel unserer Gruppe jetzt hier am Schloss im wunderschönen Schwarzwald. Also wir meinen mit aller Vorsicht jetzt nach so kurzer Zeit, also einen deutlichen Plus an Buchungen an inländischen Tourismus zu haben, weil Gäste sagen, bevor ich jetzt eine Fernreise mache, bleibe ich lieber im Schwarzwald oder an der Ostsee. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch Reiseverhalten verändert. Ich glaube, wie du, Petra, nicht langfristig, aber kurzfristig glaube ich, dass auch jetzt gerade in der wichtigen Zeit, wo Buchungen für Ferien, für die Sommerferien gemacht werden, dass das schon Impact haben wird.
Ich habe noch mal ganz kurz, ich würde mal gerne einen Schritt zurückgehen zu dem China Inbound Tourismus. Du hattest gesagt, ihr arbeitet mit OTAs, also mit Trip.com und zusammen, um diesen Tourismus für Deutschland zu verändern. Wie läuft das genau ab?
Also wir haben Kampagnen. Wir sind regelmäßig mit C-Trip und Trip am Tisch,
ja,
und fahren Aktionen. Wir sind in dem Club der Weinmillionäre aktiv, ja, in Funnels und Segmenten, wo wir Deutschland mit seinen Angeboten präsentieren. Es können exklusive Kundenclubs sein, die über Trip ihre eigenen Cluster haben, wo wir mitmachen. Wir haben TV-Shopping, wo von Düsseldorf über Hoteliers etc. alle möglichen mit in diese Shopping-Kanäle gehen und ihr Angebot präsentieren, wo wir uns einkaufen, eine Kooperation verhandeln, Framing machen mit der Destination-Werbung und dann ganz konkret die Angebote dort auch platziert werden können. Da kannst du dich einkaufen. Ja? Das ist alles kofinanziert, sind große Kampagnen. Wir arbeiten mit Alipay, mit Alibaba, wir sind mit Douyin und anderen zugange, um in deren Customer-Frame entsprechend die Marke, aber eben auch Angebote zu platzieren. Und wir sind natürlich mit diesen OTAs, wir haben gerade mit Trip eine große Kooperation auf der ITB verhandelt wieder. Da machen wir zum Valentine's Day, Shopping Day, all diesen Aktionen suchen wir Partner in Deutschland und werben auf unseren Trade Newslettern. Kannst du alles abonnieren bei uns auf der Website. Bist du regelmäßig informiert, was für Angebote es gibt. Es gibt ein Activity Board auf der DCT-Website. Das ist B2B. Da kannst du sehen, was gibt es für Angebote in China, in Italien, in UK, um dich als Unternehmen oder Destination zu beteiligen. Und wir haben Market Insights, das heißt für China und andere Märkte machen wir regelmäßig Sessions über Teams. Da laden wir ein im Deutschlandtourismus, das sind 100, 200 Leute, viel zu wenig Hoteliers, darf ich das sagen?
Ja, total, weil das interessiert mich jetzt auch ganz spannend, ganz brennend.
So,
ja.
Und da ist dann jemand von Trip mit dabei, der erklärt die latest Trends der Chinesen, der klärt nochmal auf, was musst du haben, Mobile Payment, Alipay, ja, haben wir gelernt, seit Stuttgart komplett mit Alipay contracted ist, routet alles nach Stuttgart aus China. Warum?
Stuttgart, das heißt, Stuttgart ist mit Alipay connected.
Ja, Stuttgart hat seinen Einzelhandel und die Hotels mit Alipay contracted.
Ach, guck mal.
Gab es eine Initiative. Und dann tauchst du natürlich im Trip-Frame, in der Customer Journey, als Alipay-Destination auf. Und wenn du das nicht hast, dann bist du gar nicht auf deren Map. Also das sind alles Dinge, die wir machen, wo wir Touren klappern, für werben, aufklären, Angebote machen, zum Mitmachen. Und das läuft zum Beispiel auf diesem Market-Seminar.
Wie großartig.
Online. Wahnsinn. Wir kommen so ein bisschen in die letzten 5-10 Minuten hinein, jetzt, liebe Peter. Deshalb vielleicht noch jetzt ein bisschen so ein Wünsch dir was. Wir sind ja höflich. Du hast dir Zeit genommen für uns. Deshalb darfst du auch einige Messages und einige Wünsche platzieren. Wenn ich das vielleicht einleiten darf, also ich profitiere mal ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Österreich und die Schweiz es deutlich besser im Griff haben, die Marketingaktivitäten fürs Inbound-Geschäft zu bündeln. Bei uns habe ich das Gefühl, dass also jeder Bürgermeister auch einer noch so kleinen Destination das Budget für Tourismusmarketing selber verwaltet, mehr oder weniger geschickt. Und dass wir extrem dezentral, föderal aufgestellt sind und andere Länder das deutlich stärker und effizienter bündeln. Ist das eine These, die du mitvertrittst? Hast du auch einen Wunsch von der DCT? Ihr seid ja bei allem, Petra, was ihr erreicht, letztendlich, glaube ich, erschreckend gering finanziert. Ich glaube, es gibt meines Erachtens von Schröder, der Bundeskanzler, eine Aussage, dass ihr damals gar nicht glauben konntet, mit welchem Budget ihr unterwegs wart und selber von sich aus gesagt hat, das müsste eigentlich das Doppelte sein. Ich weiß nicht, ob das ob das verbrieft ist, du warst dabei. Aber meinst du nicht auch, dass wir viel mehr in einen Markenkern hineinpacken, in eine Message hineinpacken müsste, um letztendlich alle davon zu profitieren, anstatt diese riesigen Streuverluste zu produzieren?
Ja, und vor allen Dingen nicht die Tore für Airbnb zu öffnen, die dann bei anderen Verbänden so einsteigen. Ja, das ist ja eine Katastrophe.
Der muss da raus, Marco.
Also. Ja. Short-Time Rental ist nochmal, glaube ich, eine eigene Sendung.
Ja,
genau. Will aber vielleicht nochmal sagen, okay, also, sorry, als DCT-Chefin muss ich sagen, ist Österreich und Schweiz für uns ein Benchmark. Im Dachraum ja. International sind wir in der Formel 1 in der Champions League auf 8 und da ist kein Schweiz und Österreich vor uns, was International Arrivals angeht. Ja, so, Punkt. Natürlich machen die ein exzellentes Marketing und haben eine tolle Markenführung. Was unterscheidet uns? Österreich und Schweiz machen beide auch die Domestic-Werbung. Wir ja seit 10 Jahren nicht mehr. Wir haben dieses sogenannte überregionale Inlandsmarketing ja aufgeben müssen oder wollen. Das mögen andere bewerten. Und also das unterscheidet uns schon mal. Beide haben auch die gleiche Herausforderung. Wir haben 16 Bundesländer. Die liebe Astrid Sternig-Staudinger, meine Kollegin in der Österreich-Werbung, die hat 9 Bundesländer. Also 9 oder 16, ja. Aber auch da ist es so, das geht nur konsensual. Da gibt es keinen, der für alle bestimmt. Also du musst immer Fakten, Überzeugung, Strategie haben, Meinungsbildungsprozesse ansteuern, aber trotzdem eine Vision und ein Ziel haben, wo du hin willst. Das vereint uns. In der Schweiz gibt es eine sehr starke Markenführung. Da müssen hier alle dieses Schweiz-Tourismus-Edelweiß auch tragen. Da hat man vor Jahren, bestimmt 10 Jahre hier, beim Bundesrat ausgefochten, Schluss mit individuellen Layouts. Alle haben den gleichen Markenauftritt. Ja? Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es ein sehr stringenter Markenauftritt in der Schweiz. Und beide haben etwas, was es in der Bündelung von Budgets sicherlich auch stringenter macht. Sie haben einfach den größten Incoming-Quellmarkt ist Deutschland. 60% aller Gäste aus Österreich sind Deutsche. Das heißt, die ackern nur in einem Land, während ich diesen Marketing-Euro in 5 Ländern ausgeben muss. Ja, das ist der Unterschied. Machen Sie das besser? Das müssen andere bewerten. Wir sind auch Award ausgezeichnet und haben viele Preise und, glaube ich, auch eine gute Marktanteilsentwicklung. Wir sind heute eines der beliebtesten Urlaubsreiseziele in Europa. Und wir leben eben nicht mehr, Otto, du hast gesagt, vom Messeland Nummer 1 und dem Geschäftstourismus. Als ich anfing, waren 60-70% waren Messegäste, Geschäftsreisende. Heute haben wir 20%, ich glaube 23% Geschäftsreisende und der Rest ist Leisure. Also unser ganzes Wachstum, wir haben ja seit den letzten 20 Jahren fast verdreifacht an internationalen Übernachtungen, ist passiert über das Urlaubssegment und dass es uns gelungen ist, als harter Industriestandort, wo ja Schwerindustrie war, Kohle, Stahl, als echtes Urlaubsland zu realisieren mit so einer langen Aufenthaltsdauer und eben nicht mehr nur der Weekend-Tourismus aus den Nachbarländern. Das ist schon eine gemeinsame Erfolgsgeschichte, die ist außergewöhnlich im Vergleich zu Schweiz und Österreich. So, ja, willst du mal so sagen. Ja?
Das ist fast ein Schlusswort. Marco, schenkt mir 60 Sekunden noch, denn dann hast du
Schlusswort. Ich wollte auch noch was sagen. Ich finde, dass
für mich waren da viele inspirierende Aspekte mit dabei heute. Und man sieht eigentlich über den gesamten Zeitraum, wo ihr aktiv bist, wo du auch aktiv bist, Petra, dass das wirklich irgendwie, man merkt, Kontinuität trifft Kompetenz. Also das ist großartig. Gratulation.
Dankeschön.
Ich finde das großartig. Ja.
Ich möchte fast sagen, you made my day, ihr beide. Und bleibt uns gewogen und triggert bitte die Botschaft, dass du mit DCT gemeinsam international ganz viel erreichen kannst. Und ich möchte auch nochmal sagen, und es ist kofinanziert durch 40 Millionen Euro des Bundeswirtschaftsministeriums. Das ist die Bank für uns natürlich auch. Ja. Aber mein Ziel ist es, noch mehr Wirtschaftspartner für die Sache, die, da sind wir uns einig, ein hehres Ziel ist, ein wichtiges Ziel ist, zu gewinnen. Und danke dafür, dass ich heute mal ein paar dieser Messages auch senden durfte. Danke, hat mir Spaß gemacht.
Lass mir Petra noch eine kurze Speedround. Du bist ja sehr schlagfertig, wie wir jetzt festgestellt haben, und schon oft, auch vorher. Eine kurze Antwort auf eine Frage. Eine Sache, die im Tourismus oft falsch diskutiert wird, was fällt dir ein?
Ich glaube, zu viel gegeneinander, miteinander ist wichtig und Neugier auf das, was vor uns liegt. Das alle muss uns eigentlich verbinden, gemeinsam Zukunft zu gestalten und weniger gegeneinander, viel mehr miteinander.
Das passt eigentlich fast schon als Antwort für die nächste Frage. Ein Wunsch an die Politik? Gut, dann gehen wir drüber weg. Wunsch an die Branche?
Moment. Ich würde gerne noch sagen.
Mal Luftholen erstmal, ey.
Ich wollte sie nicht in Bedrohung bringen.
Ist mir wichtig zu sagen, dass wir in der Förderkulisse weiterhin durch Fakten überzeugen können, dass wir ein echter Wirtschaftsfaktor sind für den Standort Deutschland. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe Richtung Politik.
Ja, letzte Frage. Welches Tier von Disney hast du auf dem T-Shirt?
Oh Gott, ich habe es vorhin erst gesehen. The Lady is a Trump. Es ist ein cooler Film. Ja? Sorry.
Sehr gut. Wunderbar. Ja. Marco,
aber
du
keine Konnotation mit dem amerikanischen Präsidenten. Sorry. Der Film ist älter. Ja.
Zeit läuft ab. Vielen Dank, Petra. Das war der letzte Podcast in unserer Staffel. Ja, mega inspirierend. Vielen Dank für die Zeit, für alles. Hoffentlich auf bald. Und ja, schön, dass du dabei warst.
Danke euch beiden. Bleibt uns gewogen, ja. DCT. Ja? Danke, yes, Grüße DCT. Aus Frankfurt. Yes, ciao. Ciao. Danke. Ja, Germany Simply Inspiring. Tschüss. Alles Gute.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.